Sie schlugen zuerst die südliche Richtung ein. Das hieß, dass sie die Straße überqueren müssten, aber so kämen sie auf kürzestem Weg in bewaldeteres Land. Sie brauchten Brennholz. Streicher sagte, dass Frodo warm gehalten werden müsste, besonders bei Nacht, und zugleich böte das Feuer ihnen allen ein wenig Schutz. Außerdem dachte er wieder an eine Abkürzung. Östlich der Wetterspitze wich die Straße von ihrer Hauptrichtung ab und beschrieb einen weiten Bogen nach Norden. Langsam und vorsichtig umgingen sie die Südwesthänge des Berges, und bald standen sie am Rand der Straße. Von den Reitern war nichts zu sehen. Aber als sie hinübereilten, hörten sie von fern zwei Schreie, eine kalte Stimme, die rief, und eine ebenso kalte, die Antwort gab. Zitternd rannten sie los zu den Gebüschen hin. Das Land fiel nach Süden hin ab, doch es war öd und weglos. Büsche und verkümmerte Bäume wuchsen in dichten Haufen, mit weiten, kahlen Flächen dazwischen. Das Gras war spärlich, hart und grau, das Laub der Büsche vergilbt und im Abfallen. Es wurde ein langwieriger, verdrossener Marsch durch eine trostlose Gegend. Unterwegs sprachen sie wenig. Frodo war es schwer ums Herz, wenn er sie mit gesenkten Köpfen neben sich herstapfen sah, die Rücken gebeugt unter den Traglasten. Selbst Streicher wirkte müde und bedrückt. Noch vor dem Ende des ersten Tages Marschs nahmen Frodos Schmerzen wieder zu, aber davon sagte er lange nichts. 4 Tage vergingen so, ohne dass sich im Gelände und in der Umgebung viel änderte, nur dass die Wetterspitze langsam hinter ihnen versank, während das ferne Nebelgebirge allmählich größer wurde. Doch seit den Rufen, als sie die Straße überquerten, hatten sie nichts mehr gesehen oder gehört, das dafür sprach, dass die Feinde ihre Flucht bemerkt hätten oder sie verfolgten. Sie fürchteten die dunklen Stunden, und immer 2 von ihnen hielten jede Nacht Wache, stets darauf gefasst, dunkle Gestalten durch die graue, vom Wolken verhangenen Mond trüb erhellte Nacht schreiten zu sehen. Aber sie sahen nichts, und kein Ton war zu hören, außer dem Seufzen des Windes im dürren Laub und Gras. Nicht ein einziges Mal spürten sie wieder, wie vor dem Angriff in der Mulde, dass etwas Böses zugegen war. Sie wagten nicht zu hoffen, dass die Reiter ihre Spur verloren hätten, warteten sie vielleicht nur ab, bis sie ihnen an einem Ort, wo es kein Entkommen gäbe, einen Hinterhalt legen könnten? Am Ende des 5. Tages begann das Gelände von dem breiten, flachen Tal, das sie durchwandert hatten, wieder langsam anzusteigen. Streicher bog nun nach Nordosten ab, und am 6. Tag kamen sie auf den höchsten Punkt eines langen, sanft ansteigenden Hanges und sahen weit voraus ein Gedränge von bewaldeten Höhen. Unter ihnen lag die Straße, die um die Hügel herumbog, und zur Rechten schimmerte ein grauer Fluss, matt in der blassen Sonne. In weiter Ferne war noch ein Stück von einem anderen Fluss in einem felsigen Tal zu sehen, das halb von Nebel verhüllt war. »Leider müssen wir hier nun eine Strecke auf der Straße zurücklegen«, sagte Streicher. »Wir stehen vor dem Weißquell, dem Fluss, der bei den Elben Mithaitel heißt. Er kommt von den Ettenöden herab, den Trollhöhen nördlich von Bruchtal, und vereinigt sich weiter südlich mit der Lautwasser. Danach heißt er bei manchen auch Grauflut. Er wird ein breiter Strom, bevor er ins Meer fließt. Unterhalb der Quellen in den Ettenöden gibt es nur einen Übergang, die letzte Brücke, über die auch die Straße führt. Und welches ist der andere Fluss, den man da hinten sieht?« fragte Mary. »Das ist die Lautwasser, oder Brünen, wie man in Bruchtal sagt. Von der Brücke bis zur Furt durch die Brünen führt die Straße über viele Meilen hin am Saum der Hügel entlang. Aber wie wir über die Brünen kommen, darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Immer einen Fluss nach dem anderen. Wir können von Glück sagen, wenn wir die letzte Brücke unbewacht finden.«